Herzlich willkommen. Ich möchte heute mit Ihnen ein Spezialthema besprechen, nämlich Softwarearchitekturen und Algorithmenkonstruktion. Wenn Sie so wollen, Algorithmenkonstruktion gehörte schon immer, oder sind Entwurfsmuster für Algorithmen, gehörte schon immer oder schon längere Zeit zum Kanon von PRG 1, aber die Softwarearchitekturen kommen jetzt dazu. Wenn Sie so wollen, ist es eine kleine Erweiterung. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mit Ihnen zunächst erstmal die Veranstaltungsevaluation zu reviewen. Dann habe ich aber gemerkt, dass da doch mehr drin steckt, als ich ursprünglich angenommen habe. Und würde das gerne auf Freitag verschieben. Also Freitag bespreche ich das mit Ihnen. Und werden wir sehen. Also heute leider nichts an dieser Stelle. Rückblick. Also Sie hören wahrscheinlich, dass meine Stimme so ein bisschen belegt ist. Also ich hatte am Wochenende ziemlich schlechte Zeit mit der Erkältung. Aber ich hoffe, dass es jetzt heute wieder geht und dass ich die Zeit hier überstehe. Wir haben ja in der gesamten zurückliegenden Zeit, in dem fast kompletten Semester, schon häufiger mal über die Strukturierung von Software gesprochen. Und dies bezüglich der Module, bezüglich der Klassen, also Nutzen von Modulen zur Strukturierung, Nutzen von Klassen zur Strukturierung, hatten das immer unter dem Datenkohärenzprinzip gesehen. Das heißt, wer braucht Zugriff auf welche Daten? Und dann steckt man diese Methoden oder in eine Klasse oder in ein Modul. Das sind Strukturierungsmöglichkeiten, die direkt dem Programmierer so zur Verfügung stehen. Er kann die dann auch beschreiben, zum Beispiel mit UML. Oder eben programmieren. Wir wollen heute aber zwei Betrachtungsebenen dazufügen. Und eine Betrachtungsebene ganz hoch, wenn Sie so wollen, die sogenannte Software-Architektur-Ebene, ganz oben und auch ganz früh entschieden. Und dann die Algorithmen-Ebene, wenn Sie so wollen, ganz unten. Nicht, dass ich jetzt Algorithmen klein machen will, aber vom Strukturierung her oder von Betrachtung als Entwurfsmuster ist es doch eher im Detail der jeweiligen Module. Und das wäre dann unser heutiges Lernziel. Ja, wir wollen Architekturmuster oder Patterns für Softwarearchitekturen kennenlernen. Wir wollen Softwareentwurfsmuster kurz besprechen, nur damit Sie das abgrenzen, aber eben wirklich nur kurz auf zwei Folien. Und wir wollen dann ein paar Entwurfsmuster für Algorithmen kennenlernen, um gute Algorithmen zu finden. Gute heißt wenig Speicherverbrauch, wenig Zeitverbrauch, dergleichen mehr. Gerade diese Entwurfsmuster für Algorithmen werden Sie auch später in der Theorie noch sehr ausführlich zu hören bekommen. Hier gewissermaßen nur ein Einstieg, eine Sicht aus der praktischen Informatik. Welche Rolle spielen Sie da? Und das wäre dann die Gliederung für heute. Wir werden beginnen mit dem Thema Entwurfsmuster für Softwarearchitekturen, insbesondere Schichtenarchitekturen besprechen, Filter und Pipes besprechen und ein paar weitere mögliche Architekturen, vor allen Dingen in verteilten Systemen. Dann ganz kurz die Softwareentwurf und Entwurfsmuster. Was verstehen wir darüber? Warum machen wir das? Oder warum machen wir das auch nicht? Und dann die Algorithmenkonstruktionsmethoden oder wenn Sie so wollen, die Entwurfsmuster für Algorithmen. Und da werden wir behandeln die Greedy-Methode, Divide and Conquer und Backtracking. Und dann am Schluss, wie es sich gehört, die Themen zusammenfassen. Wir steigen mal ein über die Softwaretechnik oder Software Engineering. Was will die Softwaretechnik oder Software Engineering denn leisten? Naja, sie wollen uns zunächst erstmal mit den Methoden unterstützen bei der Anforderungsermittlung und der darauf aufbauenden Analyse und dann der Beschreibung dieser Anforderungen, vielleicht in Form einer Spezifikation, Lastenheft, Pflichtenheft, kommt jetzt ganz darauf an, was wir genau machen, oder Use Cases oder User Stories. Das was, also dazu haben wir verschiedene Sachen gehört und das ist auch ganz wichtig, dass man das dann in tatsächlichen Projekten in den Griff bekommt. Der nächste Schritt ist dann, wie strukturiert man die Software? Also wenn ich die Anforderungen habe oder wenn ich sie kenne, wenn ich die Use Cases kenne, die User Stories kenne, wie beginne ich dann mein Software-System aufzubauen? Also den Entwurf durchzuführen. Okay. Ein anderer Punkt noch, wie deckt man die Mängel in Software auf? Da haben wir verschiedene Sachen kennengelernt, von der analytischen Qualitätssicherung bis hin zu Tests, dynamische Tests. Und last not least, was wollen wir mit all diesen Methoden überhaupt erreichen? Na, wir wollen regelmäßig kostengünstige und hochwertige Resultate erzeugen. Und das über sehr verschiedene Methoden, von konstruktiven Qualitätssicherung bis zum Projektmanagement. Aber heute, das Thema ist eigentlich nur das hier in der Mitte. Wie strukturiert man die Software, dass sie sich leicht bauen und flexibel verändern lässt? Das ist vergleichsweise schwierig, auf jeden Fall nicht trivial. Dazu nochmal. Wir haben bisher, wie wir ja so ein bisschen frech manchmal sagen, immer nur das Programmieren im Kleinen gemacht. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, was ist denn Programmieren im Großen? Ich habe hier mal ein paar Zahlen hingeschrieben. Naja, Programmieren im Großen ist es sicherlich, wenn das Projektteam größer als mehr als 15 Personen ist. Ja. Wenn Sie vielleicht mehr als 30.000 Zeilen Code erzeugen. Wenn die Entwicklungszeit länger als ein Jahr ist, das ist ganz groß, dann wird es irgendwann oder ist es irgendwann groß, das Projekt. Und dann müssen Sie gegebenenfalls andere Strukturierungsmethoden einsetzen als beim Programmieren im Kleinen. Das Programmieren im Kleinen führt immer zu einzelnen Programmen, vielleicht auch nur Modulen, wenn die Aufgabe hieß, entwickeln Sie ein Modul oder entwickeln Sie eine Klasse. Aber auf jeden Fall auf dieser Ebene. Strukturierungsmethoden sind Klassen, Module, die man dann entsprechend importiert oder das Ergebnis ist ein Programm. Im Großen führt das dann zu einem Software-System. Also hier oben würde man erwarten, dass ein System entsteht. Okay, also etwas Komplexeres, Komplizierteres, mit vielen Zusammenhängen und dergleichen mehr. Und dann braucht man halt eine geeignete Softwarearchitektur, die dieses realisieren, aber auch pflegen und weiterentwickeln lässt. Und die Module und Klassen sind dann nicht überflüssig, sondern sind untergeordnete Strukturierungsmittel. Kurz und gut, was ist jetzt eine Softwarearchitektur? So. Da kann man mal nachschauen. Das erste fällt einem immer ein, also eine ISO-Norm, das muss ja richtig sein. Ja, die ISO-Norm 42010 sagt, Architektur ist die fundamentalen Konzepte oder Eigenschaften eines Systems in seiner Umgebung, verkörpert in seinen Elementen, Beziehungen und den Prinzipien für sein Design und seine Evolution. Ich habe da länger drüber nachgedacht, über diese Definition, ich habe sie nicht ganz verstanden. Ja, also da hat man ein bisschen was rausgewirkt. Das SWEBUG, weiß noch jemand, was das SWEBUG ist? Das ist das Software Engineering Book of Knowledge. Ja, SWEBUG, Software Engineering Book of Knowledge. Das sagt etwas Einfacheres und das gefällt mir eigentlich viel besser. Die Softwarearchitektur ist Teil des Softwareentwurfs, gehört also in der Entwurfsphase oder wird da festgelegt, innerhalb dessen sie als Grobgliederung der Komponenten verstanden werden kann. Also das ist eine erste grobe Gliederung der Klassen, Module und dergleichen. Also die Komponenten sind Klassen und Module vor allen Dingen und wir geben damit eine Grobgliederung an. Nach Balzert ist ja so ein Software Engineering Papst in Deutschland, ist eine Architektur, eine Zerlegung des Gesamtsystems so, dass jedes Softwareelement, Methode, Klasse oder Modul genau einer Architekturkomponente zugeordnet ist. Also die sagt jetzt, eine solche Komponente kann nicht in zwei Architektur, also so ein Software-Element kann nicht in zwei Architekturkomponenten sein. Gut. Ich glaube, wir sollten uns erstmal, bevor wir jetzt ein paar Kriterien noch festlegen, klar darüber werden, was denn so etwas klassisch ist. Sie kennen das wahrscheinlich alle. Das ganz Klassische ist die sogenannte Schichtenarchitektur. Das heißt, die Komponenten bauen wie Schichten oder wie Layer aufeinander auf. Komponente 1 ruft Komponente 2, die ruft Komponente 3 und so weiter. Je nachdem, wie viele Schichten Sie dann haben, 3, 4 oder 6 Schichten sind üblich und gebräuchlich. Das ist eine strikte Schichtenarchitektur, also die Komponente 1 kann nur Funktionen oder Operationen auf der Komponente 2 zugreifen, die nur auf Komponente 3, während man hier in einer Schichtenarchitektur, so stellen sich ja auch viele Betriebssysteme dar, man gegebenenfalls auch mal so ein Überspringen machen darf. Also Komponente 1 darf sowohl Funktionen oder Methoden in der Komponente 2 als auch in der Komponente 3 aufrufen und so weiter. Was auf jeden Fall verboten ist, ist so ein Rückruf. Das heißt, die Komponente 2 darf nie Methoden aus der Komponente 1 aufrufen. Warum unterzieht man sich dieser Beschränkung? Naja, ganz einfach aus dem Grund, dass man dann diese Schnittstellen, denn das sind ja Schnittstellen hier zwischen, dass man die besonders gut überwachen kann, weil man auch weiß, was überhaupt passieren darf. Also dass eine Komponente 2 Funktionen in der Komponente 1 aufruft, darf nicht passieren, ganz grundsätzlich nicht in einer Schichtenarchitektur. Und dann muss ich eben die Funktionen so anlegen und implementieren, dass das eben nicht nötig ist. Das hier wird in der Regel gemacht aus Performancegründen. Man könnte ja einfach einen Durchreichmechanismus durch Komponente 2 machen, dann wäre es eben auch gegebenenfalls gut zu überwachen, aber vielleicht nicht ganz so schnell, weil man für jeden Durchgriff eben nochmal zusätzliche Funktionsaufrufe oder Methodenaufrufe braucht. Das sind die ganz klassischen Architekturen, Schichtenarchitekturen. So hat man viele, viele Systeme gebaut. Und man sollte auch wissen, die große Mehrheit aller Anwendungen werden genauso realisiert. Zum Beispiel bei der Drei-Schichten-Architektur ist typisch, nicht notwendig, nicht immer so, aber dass ich als eine Komponente eine Präsentationsschicht habe, ein Layer, da sind alle User-Interface-Kommandos enthalten. Also auch die Eingabe, nicht nur die Ausgabe im Sinne von Präsentation, sondern auch die Eingabe. Das nennt man dann oft Client-Tier. Ja. Und das zweite ist die Logikschicht, die Programmlogik, wenn Sie so wollen, oder Business-Schicht für die Wirtschaftsinformatiker, Middle-Tier oder Enterprise-Tier. Sie beinhaltet eben alle Verarbeitungsschritte, die ich durchführen will. Und dann als letztes die Datenhaltungsschicht, dort wo ich für Persistenz sorge, entweder die Daten in eine Datenbank schreibe oder ins Dateisystem, das ist egal. Aber das ist so eine ganz klassische Präsentation, Strukturierung. Und das hat sich einfach bewährt und genau diese Strukturierung gilt eigentlich auch als Minimalstrukturierung. Das heißt, mehr oder weniger jedes normalkomplexe Anwendungssystem ist so oder ähnlich strukturiert. Das sollte man übrigens auch angeben für die Programmierer dann und eben auch für die User, wenn sie gegebenenfalls mal interpretieren müssen, wo die Fehler herkommen. Die Komponenten, die dann hier drin stecken, sind entweder Module und oder Klassen. Ja, je nachdem, wie ich das realisieren möchte. Das heißt, so eine ganz klassische Architektur, die Sie halt auch fast immer finden. Wenn Sie programmieren, wenn Sie im Kleinen programmieren, brauchen Sie das nicht. Nie habe ich Sie dazu aufgefordert, so etwas zu machen. Aber sobald der Schritt dann zum Großen geht, also zum Beispiel der Übergang dann zum Praktikum, Programmierpraktikum, da wo Sie Schnittstellen definieren sollen, da brauchen Sie dann eben auch solche Komponenten, zwischen denen die Schnittstellen definiert sind. Übrigens das auch noch mal eins zurück. Was natürlich immer erlaubt ist, ist, dass Komponente 1 auf Module oder Klassen der Komponente 1 selbst zugreift. Das ist klar, das ist erlaubt. Okay, soweit das. Weitere wichtige Architekturen sind zum Beispiel Pipes und Filter. Das heißt, hier organisiere ich dann die einzelnen Teile entlang des Datenflusses. Zum Beispiel ein Compiler lässt sich beispielsweise so organisieren. Das heißt, ich beginne hier vorne mit dem Scanner, realisiere danach den Parser, realisiere danach die semantische Analyse, Zwischencode-Erzeugung und so weiter. Also diese typischen Schritte. Und das mache ich gewissermaßen in einem Datenfluss oder ja, in einem Datenfluss. Das ist immer ein Zusammenwirken von dem eigentlichen Filter, dem Verarbeitungselement und der Pipe, wobei die Pipe dann nur als Synchronisierungsmittel da ist. Das heißt, hier werden Daten gegebenenfalls zwischengespeichert. Aber längst nicht alle Probleme sind derart strukturiert, dass man das vernünftigerweise machen kann. Das ist also jetzt die Aufgabe des Architekten zu entscheiden, ist mein Problem derart gestaltet, dass es vernünftig ist, eine solche Architektur anzuwenden, so eine Grundstruktur, oder eher eine Schichtenarchitektur. Und das wird natürlich viel reichhaltiger, gerade wenn ich dann in verteilte Architekturen gucke. Also Architekturen, die über irgendein Netzwerk, wo Teile über ein Netzwerk miteinander kommunizieren. Durchaus bekannt sollte das Client-Server Unterteilung schon sein. Das heißt, alle Aufgaben werden entweder im Client oder im Server gemacht und der Client kann auf Wunsch eine Aufgabe vom Server anfordern. Also der Client ist derjenige, der irgendwelche Vorgänge initiiert. So läuft es zum Beispiel im Internet, im World Wide Web. Der Client sind die Browser auf ihren Systemen und der Server steht irgendwo im Internet. Dazu gibt es dann Alternativen wie Peer-to-Peer-Netzwerke. Da sind alle Beteiligten gleich berechtigt und können sowohl Dienste in Anspruch nehmen, als auch Dienste zur Verfügung stellen. Oder gerade im Bereich der Wirtschaftswissenschaften viele serviceorientierte Architekturen, SOA, die Dienste bereitstellen und entsprechend verteilen. Das kann man jetzt noch mal weiter durchdeklinieren. Man kann das spezialisieren. Alles das ist möglich und wird auch gemacht. Und warum ist das überhaupt wichtig? Ist das nicht selbstverständlich, dass ich dann irgendetwas in so einer Architektur baue? Naja, das Problem ist halt folgendes. Ich muss mich sehr früh in der Entwurfsphase entscheiden, wie ich es realisieren will. Und da ist die Gefahr für Fehlentscheidungen noch vergleichsweise groß. Ja, also darum, das ist der Grund. Natürlich könnte man es anders machen, alles individuell neu entwickeln. Darum entscheiden sich aber die meisten Leute dann für so klassische Wege und halten sich auch daran. Also sagen, ich implementiere eine Vier-Schichten-Architektur oder ich implementiere eine Drei-Schichten-Architektur. Und all diese Einschränkungen, die ich Ihnen genannt habe, werden dann auch tatsächlich getragen. Es ist die früheste Software-Design-Entscheidung überhaupt, wenn Sie beginnen. Und wie gesagt, da ist das Risiko relativ hoch. Und weil man in realen Projekten natürlich bestrebt ist, das Risiko zu minimieren, nimmt man aus einer vergleichsweise kleinen Zahl, aber gut unterscheidbarer Muster eben das heraus, was am besten zutrifft. Und nur, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, gab einige Kritik zu meinen Ausführungen zur Geschichte. Ich denke mal, es ist aber trotzdem wichtig, dass Sie zum Beispiel wissen, dass das noch eine relativ junge Geschichte ist, dass man überhaupt über Softwarearchitekturen spricht. Das ist nicht von Anfang an da gewesen, sondern es ist erst seit den 90er Jahren, dass man überhaupt darüber spricht. Und erst 1999 fand überhaupt die erste Konferenz zu diesem Thema statt. Ja, dass man gesagt haben, okay, Softwarearchitekten wollen sich mal zusammensetzen. Okay, und das eben Foundation for the Study of Software Architectures war ein grundlegender Artikel hier. Und ja, erst seit rund 20 Jahren behandelt man dieses Thema. Ich habe Ihnen das jetzt so dargestellt, als ob das ganz selbstverständlich ist. Man hat früher auch schon große Programme gemacht, allerdings nicht in diesen klaren Architekturprofilen. Ja? Und Sie sollten zumindest so ein bisschen die Terminologie da kennen, auch wenn wir jetzt nicht von Ihnen verlangen, ein großes System zu implementieren. Die Softwarearchitekten sind übrigens in der Regel sehr erfahrene Programmierer und die machen das dann und treffen diese Entscheidungen. Jetzt nochmal, wir werden über Entwurfsmuster oder eben Alternativarchitekturmuster jetzt im Folgenden noch sprechen. Und Sie dürfen das nicht durcheinander bringen. Entschuldigung. Aber darunter leide ich das ganze Wochenende schon. Ein Architekturmuster ist das, was wir eben besprochen haben. Schichtenarchitektur, Dreischichtenarchitektur, Vierschichtenarchitektur oder eben Pipes zu benutzen. Das ist ein Architekturmuster, Client-Server-Architektur zu benutzen. Entwurfsmuster liegen eher eine Stufe darunter. Die regeln jetzt zum Beispiel innerhalb eines Moduls, wie bestimmte Probleme gelöst werden. Und es ist klar, je höher das Risiko ist, umso restriktiver wird man als vernünftiger Mensch, der eben auch aufs Geld guckt, entscheiden, dass ich eher das Bekannte benutze. Wenn das Risiko beschränkt ist, ein Modul mal nicht super funktionieren könnte, dann kann ich vielleicht auch mal etwas ausprobieren. Deshalb gibt es, unter anderem deshalb, sagen viele Entwickler auf diese Entwurfsmuster, da möchte ich drauf verzichten. Das brauche ich nicht. Für Sie könnten es aber Anregungen sein, um mal hineinzuschauen, wie man bestimmte Arten von Problemen löst. Und ich komme, und das finden Sie zum Beispiel hier in der Wikipedia ganz nett aufgemacht, ungefähr 40 oder 50 Entwurfsmuster für klassische Probleme. Okay, einfach aufgelistet und können Sie draufklicken und finden dann den entsprechenden Beitrag. Das ist nicht immer leicht zu verstehen, weil man auch da natürlich versucht zu abstrahieren und man muss erst einmal durch die Abstraktion durchsteigen. Ja, aber also ich halte es für sinnvoll, das mal zu machen. Der dritte Bereich, wo dann Entwurfsmuster benutzt werden, ist im Bereich der Algorithmen, wenn ich Algorithmenentwicklung betreibe. Auch da gibt es bestimmte Muster, bestimmte Vorgehensweisen, die werden wir heute noch behandeln. Also das ist ein wichtiger Punkt und jetzt noch zwei Folien zu den Softwareentwurfsmustern. Und da unterscheiden wir Erzeugungsmuster, Creational Patterns, Strukturmuster, Structural Patterns oder Verhaltensmuster, Behavioral Patterns, als Grundstrukturen. Es gibt noch weitere, die hier gebaut werden. Ich glaube, in der Wikipedia ist noch ein Datenbankmuster oder für Datenbanksysteme ist da noch realisiert. Die Erzeugungsmuster dienen dazu, die Erzeugung von Objekten irgendwie zu regeln. Sie entkoppeln die Konstruktion eines Objektes von seiner Repräsentation und die Objekterzeugung wird gekapselt und ausgelagert. Also das ist die Idee, die dahinter steht. Es gibt eine ganze Menge von grundsätzlichen Vorgehensweisen. Die Frage ist also, wann und wie instanziere ich ein Objekt und wie sollte das realisiert sein. Die Strukturmuster regeln jetzt die Beziehungen zwischen vorgefertigten Schablonen, also zwischen Klassen. Da sehen Sie auch, dass das genau dieser Modellierungspunkt ist, wie Klassen modelliert werden, in UML zum Beispiel. Und mit den Beziehungen, mit den Multiplizitäten, die wir da kennengelernt haben. Ja, da gibt es ein paar Strukturmuster. Und Verhaltensmuster auch noch modellieren ein komplexeres Verhalten der Software und erhöhen damit die Flexibilität der Software hinsichtlich ihres Verhaltens. Wie viele gibt es jetzt davon? Na, ich glaube, in der Wikipedia allein stehen ungefähr 60. Also das wäre entsetzlich, wenn ich die mit Ihnen durchsprechen würde. Wie gesagt, ich mag auch nicht so dieses nicht so gerne. Ja. Ich neige auch dazu, immer selber zu strukturieren. Aber als Unerfahrener ist es sicherlich günstig, da mal reinzulesen. Was haben also erfahrene Programmierer zu dieser Art von Problem gesagt? Aber wie gesagt, es ist nicht trivial. Fassen wir nochmal die Vor- und Nachteile zusammen von Entwurfsmustern. Also, Vorteil ist sicherlich, dass wir hier die Beschreibung einer erfolgreich erprobten Lösung haben. Ja, niemand wird das aufbereiten und wird es als Entwurfsmuster darstellen wollen, wenn irgendetwas schiefgegangen ist. Okay. Für eine bestimmte Klasse von Entwurfsproblemen. Und das ist eben oft das Problem, Klasse von Entwurfsproblemen deutet auf eine Abstraktion hin und diese Abstraktion muss man nachvollziehen. Und das ist oft schwierig. Ein Vorteil ist aber, dass diese Entwurfsmuster grundsätzlich unabhängig von der konkreten Programmiersprache sind. Also sowohl in C++ als auch in Python oder Java funktionieren sollten. Und sie haben einen Namen. Ja, ist das ein Vorteil? Ja, das ist ein Riesenvorteil, weil Sie können Ihrem Kollegen gleich sagen, ja, das habe ich nach dem Entwurfsmuster XY gemacht und er kann nachschauen, was das genau bedeutet. Ja, und kann dann, Sie ersparen sich Dokumentationsarbeit. Ja, das ist ein Vorteil. Also ich nehme es als Vorteil, das ist klar. Aber es gibt eben auch Nachteile. Und dass es immer wieder Softwareentwickler gibt, die diese Entwurfsmuster als Wunderwaffen sehen. Und das sind sie bestimmt nicht. Das heißt, die streben immer danach, möglichst viele Entwurfsmuster in einem konkreten Software zu benutzen. Und übersehen dann, dass es in vielen Fällen einfacher, direkte, elegantere Methoden gibt. Auch schnellere, performantere, speicherplatzsparende. Ganz einfach, weil sie immer als Allheilmittel dieses Muster vor sich haben. Und dabei sollten Sie wissen, dass die Entwurfsmuster auf keinen Fall garantieren, dass Sie einen guten Entwurf realisieren. Es sind Hinweise an Sie, wie man es machen kann. Okay? Und so sollten Sie es schlicht und einfach nehmen. Fazit, es lohnt sich immer mal, den Katalog durchzuschauen. Was haben sich da kluge Softwareentwickler gedacht? Wie macht man es? Und da Zug um Zug etwas zu übernehmen, aber auf keinen Fall zwanghaft. Also so wie Sie hoffentlich bisher Software entwickelt haben mit Ihrer eigenen Kreativität, ist genau das Richtige. Vielleicht sage ich Ihnen noch kurz wenige, genau 5 Prinzipien, die man bei einem Entwurf immer im Hinterkopf haben sollte. Sie sollen gezielt abstrahieren. Das heißt, die Details zunächst erstmal weglassen, wenn Sie auch ein Modul strukturieren. Denn nur auf diese Art und Weise, so top-down denken, erst eine Architektur, dann ein Modul strukturieren, dann eine Klasse strukturieren, nur auf diese Art und Weise sind Sie in der Lage, die Komplexität eines Systems zu beherrschen. Sie können nicht alles komplett im Kopf haben. Ja, also nur, indem Sie genau diese Abstraktionen durchführen und die auch beschreiben und, was Sie jetzt eben gelernt haben, auch die auch benamen. Denn dann können Sie es ansprechen. Ja, also zum Beispiel schon früh in der Entwurfsphase ein Modul benennen. Dann das Prinzip der Trennung von Zuständigkeiten aufpassen. Also das ist eine Übersetzung, das Englische, das Original heißt Separation of Concern. Ein Concern kann einiges bedeuten, Belange oder Problembereiche, aber in diesem Fall heißt es wohl eher Zuständigkeiten. Und vor allen Dingen heißt es, wenn man das als Prinzip formuliert, dass jede Komponente nach Möglichkeit nur genau eine einzige Aufgabe durchführen soll. Ja. Also wenn Sie das zum Prinzip machen, eine Komponente, eine Aufgabe, dann haben Sie immer irgendwie eine nachvollziehbar, meist dann doch sauber strukturiertes Modul oder Klasse vor sich. Sie haben ja mehrere Möglichkeiten, das zu realisieren. Und das Innenleben von Komponenten, dann innerhalb von Modulen oder Klassen, sollte dann wirklich durch Schnittstellen verkapselt sein. Das heißt, geschützt sein, damit diese hässliche Fehlerausbreitung zumindest gut überwacht werden kann. Und das können Sie an solchen Schnittstellen natürlich. Okay. Und das geht immer auf das Prinzip des Information Hiding, dieses alte PANAS-Prinzip, was PANAS damals für Module geschrieben hat, aber was natürlich auch für Klassen gilt und was man da gut benutzen kann. Das System im Ganzen dann wird idealerweise in eine Menge in sich selbst geschlossener, lose gekoppelter Komponenten mit hoher Kohäsion zerlegt. Also, das, was wir eben besprochen haben, die Präsentationsschicht zum Beispiel, die ist lose gekoppelt mit der Bearbeitungsschicht. Ja, relativ lose gekoppelt, relativ wenige Methodenaufrufe. Okay. Innerhalb eines Moduls herrscht dann aber eine hohe Kohäsion, eine hohe Kraft, die uns zusammenzieht, zum Beispiel gemeinsame Daten. Kann dann realisiert werden, wie diese Daten gespeichert sind. Da ist es bekannt, außerhalb ist es aufgrund des Information Hidings nicht bekannt. Und dieses lose gekoppelte Komponenten mit hoher Kohäsion in sich selbst, das ist eben das Prinzip der Modularität. So wollen wir modularisieren. Und dann gibt es noch das Prinzip der konzeptionellen Integrität. Das heißt, wenn Sie einmal eine Regel sich aufgestellt haben, wie Sie modularisieren wollen, wie Sie Klassen erzeugen, schreiben Sie es auf und machen Sie es immer in gleicher Form. Ja, und nicht mal so, mal nach dem Prinzip, mal nach dem Prinzip. Das ist überhaupt nichts innerhalb einer Software, sondern da versucht man konzeptionell integer oder die konzeptionelle Integrität anzustreben. Ja, das hört sich alles so ein bisschen theoretisch an. Ist es zum Teil auch. Man muss es einfach in Praxis erfahren. Aber wenn Sie mal in die Situation kommen, dass Sie das System strukturieren müssen, dann denken Sie daran. Denken Sie an diese Prinzipien und versuchen Sie, diesen zu folgen. So, jetzt schon der letzte Punkt für heute, die Algorithmenkonstruktion. Das heißt, wir haben hier oben uns jetzt angeschaut, Entwurfsmuster für Softwarearchitekturen. Da gibt es vergleichsweise wenige. Aber es ist wichtig, sich da früh zu entscheiden, ich mache es nach der Art oder nach der Art. Dann Entwurfsmuster im Softwareentwurf. Da gibt es wesentlich mehr von. Aber man kann sagen, es ist nicht wirklich umstritten, aber die Nützlichkeit ist nicht wirklich umstritten, es ist schon nützlich, aber man darf es auf keinen Fall zwanghaft tun. Das erzeugt garantiert schlechte, problematische Software. Und jetzt zum dritten Punkt, zu dem kleinsten. Wenn Georg Schnittke auch immer erzählt, ein Algorithmus ist das größte überhaupt, aus unserer Sicht ist es eher das kleinste. aber nicht unwichtigste, weil Sharon Lanier sagte, Software Inefficiency, also Ineffizienz, can always outpace Moore's Law. Mit anderen Worten, Sie sind locker in der Lage, den ganzen Gewinn, den wir jedes Jahr oder alle 12 oder 18 Monate durch die beschleunigte Hardware einfahren, das durch schlechte Programmierung wieder zu egalisieren. Jeder von Ihnen ist in der Lage. Und leider haben wir das auch oft genug gemacht. Nur um mal ein Beispiel zu sagen, also Sortieren von Listen ist natürlich dann nur interessant, wenn wir sehr, sehr viele Elemente haben. Hier 1 Million Elemente und also mit mehr, viel, viel größer als 1 Million, sagen wir mal 100 Millionen oder 1 Milliarde, dann kann es eben sein, und das sind Zahlen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe, lassen Sie so einen Sortieralgorithmus auf einem Laptop laufen, dann läuft ein guter Algorithmus 3 Stunden und hat dann die Sortierung durchgeführt. Ein schlechter Algorithmus würde ganz locker 3 Jahrhunderte laufen. Ja. Ja, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen verrückt, warum führt er so einen Blödsinn an? Der Punkt ist einfach der, selbst mit einem Supercomputer ist das immer noch inakzeptabel lang. 2 Wochen würde der den guten Algorithmus nehmen, wäre es in interaktiver Zeit, also weniger als 1 Sekunde. Das heißt, es ist nicht so, dass wir alles mit der schneller werdenden Hardware erledigen können, sondern so ein wenig Gehirngrütze müssen Sie schon noch aufwenden. Und dazu gehört eben auch die Theorie, weil letztlich die Theorie nach bestimmten Kriterien auch die Qualität des Algorithmus bewertet. Okay. Dasselbe gilt natürlich auch für die Diskussion, wenn Sie über Programmiersprachen sprechen. Ja, natürlich weiß ich auch, dass C++ mit Pointer hin und Pointer her wesentlich schneller sein kann als Python. Aber in vielen Fällen ist Python 10-mal so schnell programmiert und die ganzen Programmstellen tragen überhaupt nicht zum entscheidenden Bottleneck-Engpass bei. Das heißt, es ist vollkommen egal. Ein guter Algorithmus gewählt ist oft ja, die Lösung der ganzen Geschichte. So, und jetzt wollen wir uns dem Problem zuwenden, dass wir sagen, okay, wir wollen neue Algorithmen entwickeln. Und daran, wenn das mal auftritt in Ihrem Berufsleben, dann sehen Sie halt auch, dass Sie eine kreative Arbeit durchführen können. Denn die Erstellung eines optimalen Algorithmus ist im Allgemeinen überhaupt nicht automatisierbar, sondern das muss hier oben in Ihrem Kopf passieren. Es gibt natürlich da interessante Entwurfsmuster, das heißt, wie mache ich das? Und die wollen wir uns anschauen, nämlich entweder als Greedy-Algorithmus, das ist der Gefräßige, der sofort auf den nächsten Vorteil hinarbeitet, aber ein Problem hat, manchmal nur ein lokales Optimum findet in Optimierungsaufgaben. Sollen Sie gleich verstehen, warum. Dann gibt es den Divide and Conquer Algorithmus. Wenn der anwendbar ist, liefert der fast immer das beste Zeitverhalten. Sollten Sie wissen, ja, das ist dann eine gute Wahl. Aber Sie müssen natürlich auch es lösen, diesen Algorithmus oder diese Entwurfsmuster überhaupt einzusetzen. Oder Backtracking. ist garantiert das Langsamste, findet aber ein globales Optimum. Und dann gibt es noch weiter, es gibt noch dynamisches Programmieren und es gibt noch weitere Möglichkeiten. Aber diese drei, das sind so die Grundprinzipien, die jede Informatikerin, jeder Informatiker wirklich kennen sollte. Und haben Sie ein konkretes Problem, dann ist es Ihre Aufgabe zu sagen, okay, wie sieht denn der Greedy-Algorithmus aus dazu, wenn ich es mit Greedy implementiere? Wie sieht es gegebenenfalls aus, kann ich Divide und Conquer anwenden, teile und herrsche? Da muss ich einen Teilungsalgorithmus haben. Oder muss ich Backtracking wählen? Und genau das und diese Entscheidungen wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir gehen davon aus, oder ganz grundsätzlich haben wir eben mehrere Möglichkeiten. Wir können natürlich, wenn wir alles sauber spezifiziert haben, den Top-Down-Ansatz fahren. Das heißt, wir können sagen, okay, das ist das Gesamtproblem und das zerlege ich jetzt in kleinere Teile mit geringerer Abstraktionsstufe. Und wenn ich alles so weit zerlegt habe, dass das Restproblem trivial ist, zum Beispiel finde das Maximum in einer einelementigen Liste, ja, das ist genau das eine Element, ist natürlich auch das Maximum, wenn es so trivial ist, dann habe ich mein Problem gelöst. Das zweite ist, ich kann natürlich auch bottom-up vorgehen und kann sagen, okay, so ein Teilproblem kann ich lösen und versuche jetzt da an mein Problem heranzukommen, dadurch, dass ich es komplizierter mache. Aber das ist hier nicht das Entscheidende. Das Typische ist, dass ich grob einen Top-Down-Entwurf mache, dann die Programmierung aber bottom-up mache. Ja? Also das nicht durcheinander werfen. Ich konzipiere es top-down von oben nach unten in einem geeigneten Abstraktionsniveau, aber dann das Ausprogrammieren mache ich bottom-up. Erstmal das Problem unten. Je größer die Problemstellung selbst ist, umso wichtiger ist dann überhaupt den Top-Down zu machen. Und hier ist nochmal aufgeschrieben, wie das dann funktionieren würde. Das ist nicht. Jetzt schauen wir uns mal die Design-Patterns an. Ja. Ganz grundsätzlich gehe ich so vor, dass ich das generische Lösungsverfahren an einem möglichst einfachen Vertreter des Gesamtproblems jetzt Ihnen zeigen werde. Und dann werden wir das Design-Pattern vorstellen und dann sind Sie hoffentlich auch in der Lage, das selber umzusetzen. Also beginnen wir mit dem Greedy-Algorithmus. Dieses einfache Beispiel ist es, Wechselgeld herauszugeben. Das heißt, irgendwie haben Sie festgestellt, dass Sie 4,32 Euro herausgeben müssen. Okay. Sie haben jetzt Münzen und hier ist vorgegeben 50 Cent, 20 Cent, 10 Cent, 5, 2 und 1 Cent, also so wie es bei uns wirklich gestückelt ist. Und wenn das so ist, dann macht der gierige Algorithmus was? Er sucht er versucht, sofort, so schnell wie möglich an die Gesamtlösung heranzukommen. Das heißt, er wird immer versuchen, bei 4,32 Euro zunächst erstmal nur 50 Cent Münzen zu benutzen. Und das wird er 8-mal machen. Okay. Dann wird er versuchen, die 20er zu machen. Also, oder gehen wir auf dieses Beispiel. er soll 78 Cent ausgeben. Dann wird er als erstes gierig die 50 nehmen, dann wird er wieder gierig die 20 nehmen, dann ist er schon mal auf 70, dann wird er gierig die 5 nehmen, dann die 2 und dann die 1. Das heißt, er wird im Ganzen 5 Münzen ausspucken. Ja, ich glaube, das ist nachvollziehbar. Das heißt, dieser Algorithmus versucht immer, möglichst schnell an die optimale Lösung heranzukommen. Die optimale Lösung ist natürlich, möglichst wenig Münzen zu benutzen. Tatsächlich ist es so, dass bei dieser Teilung der Münzen, des Münzvorrats, also 50, 20, 10, 5, 2, 1, wir immer die optimale Lösung erreichen. Wahrscheinlich würden Sie das intuitiv auch so tun, gierig sein. Aber jetzt, wie sieht es denn aus, wenn wir Münzen zur Verfügung haben? Das ist jetzt nur ein Wertunterschied, verstehen Sie? Ja, ist kein Problemunterschied, aber Sie haben nur Münzen zur Verfügung, 11, 5 und 1 Cent. Und Sie wenden denselben Algorithmus an. Was kriegen Sie dann als Ergebnis nach Greedy, wenn Sie 15 Cent ausgeben müssen? Gierig als erstes die 11 nehmen. Okay? Und dann können Sie aber nur noch viermal die 1 nehmen. Das heißt, 5 Münzen brauchen Sie. Der optimale Algorithmus wäre aber ein anderer, nämlich dreimal die 5-Cent-Münze auszugeben. Das heißt, beim ersten Schritt nicht so gierig zu sein, so weit wie möglich an das Optimum heranzukommen. Nur, woher soll dieser Algorithmus das wissen? Das ist genau der Punkt. Nochmal, das Problem ist nicht wesentlich anders, nur eine andere Stückelung. Und Sie sehen ganz deutlich, der Greedy-Algorithmus oder ein Greedy-Algorithmus, der dieses gierige Verhalten realisiert, erreicht nicht immer das globale Optimum, sondern bleibt gelegentlich im lokalen Optimum hängen. Ja, und das kennen Sie halt aus verschiedenen, ich nehme an, aus verschiedenen, was ist das meiner? Ne, aus verschiedenen Situationen heraus. Also nochmal, die Greedy-Methode selbst ist ja toll. Was ist die Voraussetzung? Ich kann explizit bewerten, den eigenen Zustand bewerten. Weil sonst kann ich nicht sagen, okay, nimm die gefräßigste Methode. Okay? Und jetzt bei den Münzen ist es ganz klar, dass ich möglichst viel schon ausgegeben habe von dem Zielbetrag. Suche dann ein Optimum, also wiederhole das in mehreren Schritten. Mache jeden Schritt lokal und aktuell optimal. Also jeden Schritt optimal machen. Dann wird das Ergebnis auch optimal. Aber das ist nur eine Hoffnung. Das ist, wie wir gesehen haben, nicht garantiert. Und das können Sie auch so visualisieren. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich das animiert habe, ich glaube nicht. Sie suchen das Optimum dieser Funktion und schreiten eben voran hier, kommen hier zu dem Punkt und schaffen es nie mehr, da wieder wegzukommen, bei jeder Optimierung. Ja, weil Sie sagen, ich bin an einem lokalen Optimum, bleibe am lokalen Optimum hängen und komme nicht zum globalen Optimum. Okay? Greedy hat hoffentlich jeder von Ihnen jetzt verstanden. Immer das Lokale in diesem Schritt so schnell nah wie möglich an die Lösung herangehen, also lokal optimieren und dann hoffen und Daumen drücken, dass das auch das globale Optimum ist. Aber wertabhängig kann das sich schon zu anderen Ergebnissen führen. Gut, Optimierungsprobleme ist ja nun nicht alles auf der Welt. Nehmen wir mal Sortieralgorithmen. Okay, also zwei Listen, gegeben sei die erste Liste, Ziel sei, gib diese Liste sortiert zurück. Und dann ist ein typisches Greedy-Verfahren dafür der sogenannte Selection Sort. Sollten Sie inzwischen auch kennen. Aus einer Übungsaufgabe kam ja vor, oder? Ja. Und das Greedy-Vorgehensweise oder die Greedy-Vorgehensweise ist, dass dieses eben genau schrittweise zu machen, in der Form, dass ich sage, ich suche mir erst einmal das erste Element, das kleinste Element in der gesamten Liste und setze das auf Platz 1. Dann suche ich das zweitkleinste Element in der Restliste und setze das auf Platz 2. Und das ist bei kleinen Mengen und übersichtlichen Mengen natürlich auch vernünftig und funktioniert auch. Genau so funktioniert dann der Algorithmus und das mache ich so lange, bis ich die gesamte Folge sortiert habe. Also, wenn Sie so wollen, ich suche das erste Element aus, also suche das kleinste Element, positioniere das nach vorne, kann natürlich nicht das ganze Element wegwerfen, muss die 65 dann anstelle der 1 da in der Mitte einsortieren. Vertauschen dieser beiden Elemente. Ja. So, dann die anderen lasse ich so und jetzt suche ich das zweitkleinste, das ist die 2 und vertausche wieder die 2, setze ich als zweites Element oder in dieser Subliste als erstes Element wieder und dann wieder vertauschen und so weiter. So mache ich es weiter, bis ich last not least alles implementiert habe oder alles realisiert habe. Wenn Sie es ausprobieren wollen, haben Sie hierzu das Programm. Das, so etwas in der Form haben Sie aber implementiert. Jetzt schauen wir uns mal an, wie aufwendig ist denn das im Worst Case, also im schlimmsten Fall. Und dazu können wir wirklich anschauen, wie der Algorithmus funktioniert. Und da sehen wir, um das kleinste Element zu finden, brauche ich Vergleiche mit n Elementen. Also ich muss jedes Element angucken und schauen, ist es das kleinste, um das kleinste zu finden. Schön ist, dass ich für das zweite Element eins weniger brauche. Für das dritte Element muss ich ja nur noch eine kürzere Liste anschauen, nochmal eins weniger. Also insgesamt werden diese Vergleiche, was ist das kleinste Element, werden also beim ersten Durchlauf n mal durchgeführt, beim zweiten Mal n minus 1, beim dritten Mal n minus 2 und dann irgendwann noch 2 und einmal. Und wenn ich das mir anschaue, dann ist das genau gleich dieser Summe. Ja, okay, weil das kann ich hier immer aufaddieren. Also diese 1 kann ich da auf die minus 1, die Summation vertauschen und komme dann daraus, okay, das, was hier rauskommt, ist genau gleich n Quadrat plus n halbe. Okay, für sehr, sehr, sehr große n, also eine Milliarde oder irgendetwas in dem, da sagen wir so, da dominiert ganz eindeutig das n Quadrat. Das heißt, ob ich da zu dem n Quadrat noch n hinzuaddiere oder nicht, ist gerade wurscht. Und das ist diese Betrachtungsart, die in der O-Notation durchgeführt wird. Die O-Notation, dazu werden Sie noch sehr, sehr viel lernen, ist die Laufzeit in der Größenordnung von n Quadrat für dieses Ding. Ganz einfach, weil dieses Dividieren durch 2 ist fast belanglos. Das Addieren von n ist auch belanglos. Das kann man jetzt alles noch schön aufschreiben mit Grenzwertbetrachtungen und so weiter. Das macht dann der Schnittger mit Ihnen. Aber für uns wichtig ist, dieser Selection Sort, so einfach er zu verstehen war, war ja fast menschlich, wie man das macht, wie man auch Karten sortieren würde. So schlecht ist sein Laufzeitverhalten. Sein Laufzeitverhalten ist nämlich für Sortieren von beliebigen Listen quadratisch mit der Zahl n. N ist die Zahl der Elemente. So, und das ist nicht wirklich gut. Auf der anderen Seite ist Sortieren eben ein Standardproblem. Deshalb wird es auch in der Theorie gerne behandelt. Und deshalb würde man in der Theorie auch gerne abgeschätzt haben, wie verhält sich das asymptotisch. Asymptotisch heißt dann immer für n gegen unendlich. Okay? In der Praxis gibt es dann wesentlich weitere Punkte, also nicht nur die Laufzeit, sondern auch welche Art von Daten, wie muss ich den Vergleich gestalten. Hier bezieht man sich nur auf die Vergleiche, ist der Vergleich jetzt aufwendig. Wie groß ist der Datensatz? Kann ich die Daten einfach kopieren oder muss ich in Place arbeiten, um nicht doppelte Speicherbereich zu benötigen? Sind doppelte Einträge vorhanden? Alles das sind noch weitere Aspekte. Aber wir suchen eine optimale Form. Und greedy ist leider nicht optimal an dieser Stelle. Greedy-Algorithmen besitzen einen hohen Stellenwert in der Informatik. Warum? Weil wir dumm und faul sind. Das heißt, wir wollen etwas schnell verstehen und schnell Lösungen dafür finden. Und dafür ist greedy immer gut. Also nicht nur beim Sortieren, nicht nur beim Münzen ausgeben, sondern ganz grundsätzlich. Man kann es einfach iterativ, schrittweise lösen. Leider ist es so, dass wir nicht immer optimale Lösungen erreichen. Gut. Und dann stehen wir eigentlich so ein bisschen in der Pflicht zu sagen, okay, wie weit kann es denn sein, dass wir vom Optimum weg sind? Also wie groß ist mein maximaler Fehler? Und das ist, wenn ich das wirklich sauber betrachte, oft ganz schlimm. Das heißt, der Fehler kann sehr groß sein. Es gibt aber eine Möglichkeit, wo Greedy-Verfahren trotzdem toll sind, und das sind die sogenannten Matroiden, ohne dass ich da jetzt drauf eingehe. Also man kann schon bestimmen, wann Greedy-Verfahren brauchbar sind. Die meisten Informatiker machen das als Nullschuss, wenn sie einen neuen Algorithmus brauchen, weil es einfach funktioniert. Sie müssen nur im Hinterkopf haben, es kann sein, dass die ganze Optimierung halt bei bestimmten Datenwerten mal nicht funktioniert. Denken Sie an das Münzproblem. So, okay. Das heißt, greedy hat eine sehr hohe Bedeutung als Null-Hypothese für eine Lösung ist es immer geeignet. Jo, dann schauen wir uns mal um. Wir haben ja gesagt, okay, es gibt 3 Methoden, die wir betrachten wollen, 3 Vorgehensweise, Die zweite ist Divide and Conquer oder Teile und Herrsche. Und dann wollen wir uns noch mal anschauen, wie das aussieht. Die Grundidee ist die, oft ist es schwierig oder ist das Problem nur deshalb schwierig, weil es sehr, sehr viele Elemente gibt. Also versuche ich, das Problem der Größe n Elemente, in ungefähr zwei gleich große Teilprobleme aufzuteilen. Jedes hat dann nur noch n halbe Elementzahl. Dann löse ich das Teilproblem auf dieselbe Art. Das heißt, ich habe entweder gleich eine triviale Lösung, also kann sofort sagen, das ist die Lösung. Nach dem ersten Teilen habe ich schon eine Lösung. Oder ich sage, okay, ich teile jetzt wieder jedes Teil in zwei Teile. Und dann mache ich das nochmal. Ich teile jedes Teil in zwei Teile. Wunderbar. Dann komme ich irgendwann hoffentlich zu Teilproblemen, die ich lösen kann. Wenn ich die lösen kann, dann löse ich sie. Jetzt habe ich nur folgenden Punkt. Ich muss es noch, das wäre das Herrschen. Ist das Teilproblem hinreichend klein, dann herrsche ich löse es. Jetzt muss ich aber noch die Lösungen zusammenführen, weil sie sind ja noch getrennt. Also machen wir uns das mal deutlich an einem Beispiel. Hier nochmal die Sachen aufgeschrieben. Das Beispiel wäre wieder ein Sortierverfahren. Und wenn ich das Divide und Conquer benutze, komme ich zu einem Verfahren, einem Sortierverfahren, das wir Merge Sort nennen. Okay? Und das funktioniert folgendermaßen. Ich gehe von unsortierten Datensätzen aus, teile dies in zwei Teile, sortiere Teil 1, sortiere Teil 2 und verschmelze dann die Sätze, also diese beiden Datensätze. Gegebenenfalls darf ich sogar Teil 1 dann behandeln, indem ich es wieder weiter zerteile. Okay? So, und wenn ich das mache, dann komme ich bei diesem Problem. An Example, das ich sortieren soll, dann dazu, dass ich das erstmal ungefähr in der Mitte, also eine ungerade Anzahl kann ich nicht in der Mitte teilen, einfach aufteile. Das ist einfach. Dann gehe ich wieder her, diese Vierergruppen, respektive die Fünfergruppe, teile ich ungefähr auf, bekomme N und X, M und PLE. Gut. Dann gehe ich nochmal her und teile das. Dann habe ich A, N und so weiter. Und hier hinten noch L und E. Und L und E. Gut. An dem Punkt sage ich dann, jetzt ist es trivial zu herrschen. Denn wenn ich nur ein Element in einer Teilliste habe, dann ist das immer sortiert. Also muss ich nur noch das Mischen, das Zusammenfügen der Lösungen behandeln. Aber jetzt eben nur für zwei Elemente. Gut, und das ist relativ einfach. Wenn A kleiner als N ist, kommt da AN raus, sonst hätte ich die beiden Elemente vertauschen müssen beim Mischen. Erster Schritt des Mischens. Ich habe zwei Listen, die jeweils einelementig sind, und damit die in der richtigen Reihenfolge in eine Zweierliste geschrieben werden können, muss ich einfach gucken, welche Liste setze ich nach vorne in dieser Form. Das mache ich überall. Dann kriege ich AN, EX, AM, EL. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Gut, am Rande sehen Sie hier schon, da müssen Sie immer so ein bisschen aufpassen, dass das die Fummelei da mit Indizes, dass das richtig hinkommt. Aber es geht. Dann das nächste zusammensetzen. A, N, E und X. Ich will wieder diese zwei Listen sortiert mischen. Das heißt, ich vergleiche das erste Element mit dem ersten Element. Okay? Und schreibe dann das kleinste nach vorne. Dann vergleiche ich da das erste Element, das verbliebene erste Element, ist ja das zweite Element, das N mit dem E und schreibe das kleinste nach vorne. Hier das E. Dann vergleiche ich hier das N mit dem X und komme auf NX. Das heißt, auf diese Art und Weise kann ich jetzt diese Sachen wunderbar zusammenfügen. Okay. So, und jetzt, wenn das so gut funktioniert, dann kann ich das noch als Pseudocode aufschreiben, das steht jetzt hier. Also, rekursiv sortiert man die erste Hälfte des Eingabefeldes, dann rekursiv sortiert man die zweite Hälfte des Eingabefeldes und dann merge ich. Das heißt, ich füge die Ergebnisse wieder zusammen. Und wenn Sie das jetzt als Python-Code haben wollen, dann sieht das genau so aus. Das ist Teil 1 und da ist Teil 2. Also, das ist der Merge-Algorithmus als erster. Das ist das Zusammenfügen. Immer den ersten anschauen, genauso wie ich es Ihnen gezeigt habe. Immer diese Restlisten verwalten und dann entweder den B0 hinten anfügen oder den A0 hinten anfügen. Das ist das Append in der Ergebnisliste und das entsprechende Element eben herausnehmen. Okay. Und das hier ist einfach der Vergleich. Hiermit und da, wo die Liste wirklich aufgerufen wird. Teilen ungefähr in die Hälfte, also dividiert ganzzahlig durch 2 und dann das rekursiv zu machen. Das Rekursive sehen Sie natürlich daran, dass hier unten wieder Merge aufgeschrieben wird und das Rekursionsende ist, wenn entweder längs gleich 0 oder längs gleich 1 ist. Das ist das Rekursionsende. Ja, ein bisschen komplizierter, der Algorithmus. Also immerhin brauche ich, um ihn aufzuschreiben, brauche ich 2 Seiten. Ja, ups. 2 Seiten. Vorhin hatte ich eine halbe Seite Programmcode. Bei dem Selection Sort. Und schauen wir uns mal, was wir erreicht haben. Ohne dass ich jetzt das beweisen will hier in dieser Veranstaltung. Ich habe erreicht, dass in dieser O-Notation, also der asymptotischen Laufzeit, diese Laufzeit nicht mehr n Quadrat ist, sondern n log n. Also nicht mal n mal n, sondern n mal Logarithmus n. Und weil der Logarithmus von n immer kleiner ist als n selbst, haben wir echt was gewonnen bei diesem Algorithmus. Dieser Algorithmus läuft also schneller. Es kann sogar noch mehr gezeigt werden, jetzt in diesem Spezialfall. Das ist sogar die minimale Ausführungszeit. Das heißt, schneller geht es überhaupt nicht. Sie können sich überlegen, welchen Sortieralgorithmus Sie auch immer noch haben. Das ist ein Sortieralgorithmus, zumindest unter allgemeinen Randbedingungen, der optimal ist. Und die optimale Zeit ist n log n. Okay. Fassen wir mal unsere Erkenntnisse zusammen. Also ab etwa 100 Elementen spielt Zeitkomplexität überhaupt eine Rolle. Also vorsichtig, haben Sie nur auf kleine Listen zu sortieren, weil Ihr Problem halt so gestellt ist, dann implementieren Sie greedy, ganz einfach, Selection Sort. Alles andere ist überzogen, weil das muss, ich meine jetzt nicht, dass das ein echtes Problem wäre, diese Algorithmen zu programmieren, aber es muss programmiert werden, es muss getestet werden, Ihre Kollegen müssen es verstehen, ja, und wie Sie leicht sehen, etwa vierfache Anzahl an Programmzahlen. Und man muss es verstehen. Okay. Was ich eben schon gesagt hatte, ist, dass N-Log-N-Algorithmen natürlich immer besser sind als N-Quadrat, also laufzeitmäßig. Aber Vorsicht, bei gleicher Zeitkomplexität zweier Algorithmen bestehen manchmal deutliche Unterschiede bezüglich der tatsächlichen Laufzeit. Das heißt, diese asymptotische Betrachtungsweise ist nicht immer echt gültig, aber wir tun in der Regel so. Für die meisten praktischen Fälle liefert ein solches Sortierverfahren aber sehr gute Ergebnisse. Und wenn Sie jetzt in Python fragen, egal wie, egal was Sie machen, die dort in den Bibliotheken realisierten, meistens in C realisierten Sortierverfahren sind allemal besser als das, was Sie oben mit Python machen können. Also benutzen Sie die auch. Das heißt, hier die Sort-Methode zum Beispiel von Listen. Okay, ich denke mal, wir haben aber etwas gelernt und können uns damit noch dem dritten Problem zuwenden, nämlich dem sogenannten Backtracking-Methode. Wir wollen es wieder an einem Beispiel machen. Und dieses Beispiel ist das Sudoku. Das heißt, Ihre Aufgabe wäre es, einen Sudoku-Löser zu schreiben. Also einen Algorithmus, der jedes beliebige Sudoku löst. Und die Idee, die Sie haben, ist, weil Sie wollen das globale Optimum haben. Okay. Ja, dann machen wir es doch so. Ich suche systematisch alle Möglichkeiten ab. Dann habe ich die Gewissheit, dass ich ein globales Optimum gefunden habe. Quasi sagt die Regel von Sudoku, dass es nur eine eindeutige Lösung geben soll. Ja. Aber das ist auf Anhieb nicht immer so leicht zu erkennen, sondern da muss man es gegebenenfalls durch so einen Löser schicken. So, die Regeln, hoffe ich, muss ich jetzt hier nicht besprechen. Ich habe sie hier nochmal aufgeschrieben, für die, die es nicht kennen. In jeder Zeile, in jeder Spalte darf jede Zahl nur genau einmal vorkommen und jedes Unterfeld auch, in jedem Unterfeld auch. So, ja. Wie mache ich das denn? Systematisch durchsuchen, ist ein schöner Tipp. Gut, ich würde sagen, das ist eine mögliche Vorgehensweise. Ich muss ja nur alle freien Felder belegen. Also als Problem ist ja nur da oben das Feld, das nächste, das. Die anderen, die schon belegt sind, sind ja kein Problem mehr. Okay, das heißt, ich fange an mit Feld 1 und mache als erste Aufteilung, ich probiere mal eine 1 da reinzuschreiben. Ich probiere eine 2 reinzuschreiben bis eine 9. Und gucke, ist eine Sudoku-Regel verletzt? Ja? Damit reduziere ich dann gleich meinen Suchraum. Kann natürlich sein, wenn ich zum Beispiel hier in diese Spalte, wenn ich hier für dieses freie Feld da eine 1 reintrage, wird der Algorithmus checken, ist eine Sudoku-Regel verletzt, wird er sofort sagen, ja, ist verletzt, da steht eine 1 schon drin, da steht eine 1 drin. Und deshalb kann das nicht mehr zum Lösungsraum gehören. Nehme ich dann gleich raus. Gehen wir aber davon aus, ich könnte das eintragen, so wie es hier ist. Also ich könnte Zahlen von 1 bis 9 eintragen. Dann nehme ich das zweite Feld und gucke da, probiere aus, kann ich da eine 1 eintragen oder kann ich da eine 2 eintragen und so weiter. Und checke dann jedes Mal am Ende, ist eine der Sudoku-Regeln verletzt, ja oder nein. Wenn sie verletzt ist, verwerfe ich diese Lösung. Wenn nein, wenn sie nicht verletzt ist, behalte ich sie. So, und dann wähle ich das dritte Feld. Die nächste Ebene ist jetzt das dritte freie Feld zu wählen. Okay. Ja, ich denke mal, der Algorithmus sieht relativ nachvollziehbar, hoffe ich, aus. Ich fokussiere immer auf ein freies Feld und probiere einzusetzen eine mögliche Lösung. Und checke dann, stimmen die Sudoku-Regeln noch. Und so baue ich einen Baum auf. So, genau so wie hier. Das heißt, ich setze da oben die 1 ein und dann kommt da raus, okay, das funktioniert, kann ich machen. Dann wähle ich das nächste freie Feld, setze da eine 1 ein und dann sehe ich, nee, das geht nicht. Das geht auch nicht, 2 geht auch nicht, hier geht keins. Also dann gehe ich weiter in den zweiten Pfad und da stelle ich auch fest, dass da gar nichts geht. Dann gehe ich halt in den dritten Pfad des Baumes oder den neunten Pfad in diesem Fall und da stelle ich fest, okay, 2 passen. Das ist richtig super, wenn ich nur 2 freie Felder habe. Das ist aber kein interessantes Sudoku. Sondern was ist so typisch? Was meinen Sie? Wie viele freie Felder, ja?
4 Stück bis 5, je nachdem, wie schwer es ist.
Naja, 30 bis 40 freie Felder. Also pro Spalte, ja, oder Zeile. Ja, das kann man so gar nicht sagen. Aber 30 bis 40 freie Felder ist sowas etwas, was typisch ist. Okay, und je schwerer, umso mehr freie Felder habe ich. So, der Algorithmus, das dann zu machen, ist im Prinzip hier. Das heißt, ich muss diesen Baum durchgehen, so wie ich es Ihnen eben gezeigt habe oder wie es die Animation gezeigt hat. Ich muss immer gucken, geht das? Ja, nein, 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 ja, ja. Und dann hätte ich für 2 freie Felder schon eine Lösung. Und sonst muss ich eben hier jetzt das dritte freie Feld wählen. Okay? Das ist der Prinzipalgorithmus, müssen wir jetzt nicht durchgehen. Aber Sie sehen, er traversiert im Grunde genommen den Baum links, dann fragt er in der Mitte, ist eine Lösung gefunden? Wenn ja, dann ist okay, ansonsten gehe ich in den Baum rechts. Was ist das Problem mit diesem Algorithmus? Ja?
Das Problem war ja, wenn eine Spalte 2 verschiedene Möglichkeiten hätte und die erste wählt und weiter geht, wenn irgendwo ein Fehler auftaucht oder eine falsche Zahl ist.
Ja, das macht nichts. Er hat das gewählt, stellt unten fest, ich muss es verwerfen, dann geht er wieder hoch und wählt den anderen. Also, das Geile ist, dieser Algorithmus findet eine Lösung. Die Frage ist nur, zu welchem Preis? Unser Sudoku, was ich Ihnen da am Anfang gezeigt habe, hat 49 freie Felder. Und m gleich 9, also 9 Möglichkeiten potenziell. Und Sie müssen also ausprobieren, m hoch n, also 9 hoch 49. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben fast gewonnen. aber leider nicht das Sudoku gelöst. Das passiert ganz schnell. Ja? Und echte Sudoku-Löser suchen also ratzfatz nach geeigneten Schnelllösungen. Ja? Also die viel einfacher zu finden sind als einsetzen, ausprobieren, einsetzen, auszuprobieren. Okay? Das machen wir jetzt nicht. Das Beispiel war nur zur Illustration, was passiert. Dieses Backtracking funktioniert echt geil, ist aber leider viel zu aufwendig. Viel, viel zu aufwendig. Ja? Weil 9 hoch 49, sagen wir mal grob, 10 hoch 49, diese Zahl möchten Sie in einer Schleife nicht stehen haben. Ja, ich glaube, ist klar. Es kann natürlich sein, dass Sie schneller eine Lösung finden, aber es ist eben nicht garantiert. So, dann fassen wir unsere Erkenntnisse jetzt nochmal zusammen. Greedy ist schnell, findet aber im Allgemeinen nur ein lokales Optimum. Bei bestimmter Art von Problemen ist das lokale Optimum aber auch das globale Optimum. Dann kann ich Greedy exzellent wählen. Ich würde sagen, Greedy ist immer ein Lösungskandidat in der Version 0. Und das implementieren Sie erst einmal. Und erst wenn Sie da zu Laufzeitproblemen kommen, dann denken Sie über andere Lösungen nach. Das Backtracking ist klasse, liefert das globale Optimum, findet es auch, nur mit einer exponentiellen Laufzeit. Also proportional 2 hoch n. Also das n steht jetzt nicht mehr n Quadrat, sondern 2 hoch n. Da sagen uns die Theoretiker, Finger weg. Zumindest bei großen n. Ist n nicht sehr groß, also ist n gleich 10 oder so, 10 freie Felder beim Sudoku noch, ja prima, dann will ich da die Lösung finden, auf jeden Fall. Okay, also genau anschauen. Ist nur für kleinere, Backtracking ist echt nur für kleinere n durchführbar. Und Divide and Conquer ist eigentlich ja, eine super Idee, wenn es sich durchführen lässt. Es ist nicht immer möglich, das Problem in 2 Teile zu zerlegen, geeignet. Oder dann auch einen Merge, ein Zusammenmischen zu realisieren. Habe ich mal echt was gemacht, gell? Sie wissen ja längst, was das bedeutet. Gibt es noch Fragen? Ich bete immer, dass Sie keine Fragen haben, weil dann muss ich auch keine Antwort geben. Ich sage mal Danke und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Am Freitag Besprechung der Evaluationsergebnisse. Danke.